16. historische Zürcher Miniatur, Predigerchor 1489. Im Horner 1488 treten Fluss und Bach im Zürichbiet über die Ufer. So heftig schmilzt in Bergen der Schnee und bald blühen schon Krise, viel zu früh, noch vor dem letzten Frost. Im Juni denkt manche Bauer an die Überschwemmungen von 1480 zurück und wünscht sich, einen kleinen Teil von diesen Wassermassen zurück, wo das Land weit herum verwüstet haben. Tatsächlich sieht es wüst aus. Die Weiden werden schon teuer, Formen kann heuen. Es langt nur für einen mageren Vorrat an Heu und auch die jungen Eschentriebe, wo der Bauer im Mai geschnittelt hat, sind bald verfuttert. Kühe und Geissen, wo man in den Wald schickt, kommen hungrig wieder heim. Sogar die Zoi findet nicht genug Eicheln und Buchenüssli. Flüss und Bach führen kaum mehr Wasser zum's Feetränken. Felsblöcke, wo sonst unter Wasser sind, tauchen bis tief runter aus dem mageren Rinnsal und im engen Arm, wo sonst munter plätschert, verendet Fisch in abgeschnittenen Klunken. Kornfelder werden viel zu früh gel und tragen kaum Frucht. Zu allem Elend hin kommt's schon im Oktober, kann schneien und's wott nicht hören, so dass Anfang 1489 manche Bauer muss go Futter unter dem Schnee go führerscharen und go Bäumli rinschen, weil er das verzweifelt Brühl vom Vieh nimmer vertreibt. Der grösste Teil Brennholz zum Heizen, Kochen, Waschen und Schnapsbrennen ist bald aufgebraucht und mengs alts Mütterli, wo nicht heimlich in Hau kann go Jungbäume umtun, frührt und zittert in alle Lümpen, wo's noch um sich gliert hat. Auch in der Stadt jammert man über die Teuerung und im Kratz weiss man nicht, ob man zuerst verfrühre oder verhungere. Die Wölfe kommen bis nahe an die Dörfer an, und nur die Fisch haben trüht. Einzig die Fischer florieren. Und die Metzger kaufen billiges, aber magers Fleisch ein. Und die Herren vom Kornstaffel gehen eifriger auf die Jagd als in besseren Zeiten. Von den Kanzeln oben ab prangen Pfarrer die Verderbnis von der Zeit an, wo Gott ja Mühe's herausfordern. Drum tügen jetzt die Menschen, die ihn verlassen haben, an die Gaben mahnen, wo er in seiner unerschöpflichen Liebe schenke. Seelenhirte redet ihre Schöfli ins Gewissen. Offenbar heget Gottes Fluten, wo manche Brücke mitgerissen, wo manches Feld verwüstet, wo einzelne Häuser zusammendruckt, ja, wo da ein Kind und dort sogar ein Mann ertränkt haben. Offenbar heget die nicht gelangt, zum's Volk zur Umkehr bewegen, so dass jetzt Gottes Sonne, mit ihren unbarmherzigen Strahlen müsst Sünder an die unendliche Güte Gottes erinnern. In dieser schlimmen Lage schliessen die Herren Bürgermeister Hans Waldme und Heili Röst zusammen mit dem Rat, man will ein Haufen Gesetz teils wiederbeleben, teils neu schaffen. Ein Teil von Vorschriften erlöhnt es aus Sorge wegen der Versorgung mit Brot. Acher darf man nicht zweck entfremden. Rebland darf man nicht neu anpflanzen. Und Weide müssen in die ehemaligen Acher zurückgeführt werden. Unter dem Eindruck von diesen Predigten über Sittenzerfall und Gottes Strafe als Ursache für die Trochni entstehen im zweiten Teil strenge Sittenmandat, wo jetzt auch der Klerus in keiner Weise schonet. Wo man gerade am Erlassen ist, benutzt man die Gelegenheit für eine Angleichung von diesen Gesetzen, wo von Gemeinde zu Gemeinde wieder anders und teilweise sehr verschieden sind. Alle die Erlöse nehmen der Bevölkerung gewisse Freiheiten weg, zwar in Stadt und Land und für Ritter wie Klerus auf verschiedene Weise, aber doch überall ein bisschen. Die Einschränkungen berühren direkt besonders die, wo leine Weg schon in ihrer Not unzufrieden sind, während denen die Idee vom Wohl für die ganze Gemeinschaft fremd und abstrakt vorkommt. Und so wächst die allgemeine Empörung umso mehr, als auch das Leben auf kurze Sicht nicht besser wird. Neumond. Etwa ein Quaken von einem Frosch oder ein Grunzen von einer Sau lässt einem die Stille noch deutlicher empfinden. Im Dunkeln flackert einzig die Laterne vom Nachtwächter und verschwindet in der Gasse. Vom St. Peter schlägt es 11 und der Stadttrompeter blast einen Psalm. Vom Predigergässli her tönt der Stundenruf. Man hört Schritt. Und wo der Nachtwächter vor der Helferei nochmal das 11 ansagt, löst sich ein Schatten aus dem Weingässli, weil in dieser Ruhe alle Schritte nur umso lauter hallen, gibt er sich Mühe, seine Füße auf weichen Sohlen sanft absetzen. Gegen strenge Vorschrift hat er keine Laterne bei ihm und einen triftigen Grund, warum er zu verbotener Zeit durch die Nacht unterwegs sei, könnte er auch nicht angeben. Dass er von hohen Kleinräten bestellt ist, gibt er immer nicht preis. Er huscht am Göldliturm vorbei, Grossbrunngasse, der Wände nach bergwärts, zum Seiteneingang von der Predigerkille. Pforte giert, wo er reingeht. Im Kerzenlicht erkennt er nach einem Rundblick durchs Schiff im Chor ein Grüppli von Herren. Auf die strebt er zu, und wenn er vor einem stehen bleibt, schlägt er den Mantel von seinem Gesicht zurück. Die Herren schweigen, seit sie das Pförtli gehört haben, gieren. Der Neukömmling sagt zaghaft, recht. Und einer von den Herren drauf, vergeltig. Mit leiser Stimme fragt dann der Wortführer, ob er will gegen anständigen Lohn an einem gefährlichen Unternehmen mitmachen und ob er könne schweigen. Es ging gegen den Bürgermeister und seine ungerechten Gesetze. Zum Beweis für den Festwillen von ihm und seinen zwei Brüdern erzählt er, schon lang grübelt mir drüber nach, wie wir unsere Eltern nach Obrigkeit von dieser Stadt rächen. Unser Vater war ein jüdischer Goldschmied. Unsere Mutter, seine christliche Magd. Weil ja ihre Verbindung da verboten ist, gibt sich ein guter Christ als unser Vater aus. Eine eifersüchtige Christin verratet unsere Familie. Uns steckt man ins Kloster und der gute Christ muss unsere Eltern zum Gaudi von allen Gaffer auf dem armen Sünderkerli hinter den Trompeter her zur Stadt ausziehen. Alle drei mit dem Judenkäppli auf dem Kopf. Uns Buben wird im Kloster fast Tag und Nacht eingebläut. Wir dürften eigentlich gar nicht auf dieser Welt sein. Drum könnt ihr noblen Herren uns glauben, dass wir dabei sind, wenn's ums Vernüten geht von unrechten Gesetzen. Auf das hin stellen einzelne von den verschworenen Herren noch ein paar Fragen und auf seinen Entscheid hin wird einem nächtlichen Kirchenbesucher ein Plan beschrieben. Ob er noch Fragen hat? Ist es nötig, dass wir verschwitzt ankommen?
Macht doch einfach eure Hemper nass.
Der Lazarus gibt einem nächtlichen Kirchenbesucher einen schweren Beutel.
Da hast die Hälfte vom Lohn. Jetzt schau, dass dich niemand verwutscht auf dem Heimweg.
Soweit der erste Teil von der 16. historischen Zürcher Miniatur. Mit dem zweiten Teil geht's später weiter.